Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Woher kommt eigentlich unser Regen? Kurze Antwort: aus fliegenden Flüssen. Und jetzt etwas genauer: aus Luftströmen, die ganz viel Wasser transportieren. Und das stammt nicht etwa zum Großteil aus den Meeren, sondern von großen Wäldern. Deshalb schreiben Forschende im Fachmagazin New Scientist, dass Abholzungen von Wäldern eine viel größere Bedrohung darstellen als der Klimawandel. Denn Bäume nehmen Wasser erst über ihre Wurzeln auf und geben es dann wieder über die Blätter ab. Und so bringt ein einzelner Baum am Tag mehrere hundert Liter in die Luft. Und die Feuchtigkeit wird dann von Luftströmen über weite Strecken in andere Regionen gebracht. Die fliegenden Flüsse transportieren sogar mehr Wasser als alle Flüsse der Erde bis weit ins Innere der Kontinente. Wenn allerdings keine Wälder da sind, dann gibt's ab kurz hinter den Küsten deutlich weniger Niederschlag. Die Forschenden erklären am Beispiel Australien, dass der Kontinent heute so trocken ist, liegt nicht an natürlichen klimatischen Faktoren, sondern daran, dass Menschen die Vegetation niedergebrannt haben. Dadurch seien auch die Niederschläge im Landesinnern immer mehr zurückgegangen. In 20 Jahren könnte jede oder jeder Dritte in Deutschland einen Migrationshintergrund haben. Davon geht das bundeseigene Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus. Der Leiter des Forschungsbereichs Migration, Herbert Brücker, hat mit der Zeitung Die Welt darüber gesprochen. Er sagt, in den Großstädten könnte der Anteil von Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte auf bis zu 70% steigen. Aktuell hat etwa ein Viertel der in Deutschland lebenden Menschen einen Migrationshintergrund. In 20 Jahren werden es nach Angaben des Experten 35-40% sein. Er sagt, was heute in den Großstädten zu sehen ist, wird in Zukunft für das Land insgesamt normal. Der Migrationsexperte warnt aber auch, dass es falsch ist zu glauben, dass die Deutschen dann einer Mehrheit von Einwanderern gegenüberstehen würden. Er sagt, die Deutschen würden immer die mit Abstand größte Gruppe bleiben, allein schon deshalb, weil die Zuwanderer ganz unterschiedliche Hintergründe haben. In knapp einem Monat ist wieder Advent. Und pünktlich zur Weihnachtszeit können die Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS dann auch Plätzchen und Kekse backen. Den Backofen dafür hat der private Raumfrachter Cygnus heute zu ISS gebracht. Insgesamt hatte er 3700 Kilo Nachschub dabei, technische Ausstattung und Material für Experimente. Zum Beispiel können die Astronautinnen und Astronauten dann untersuchen, wie sich große Hitze und Schwerelosigkeit auswirken auf die Konsistenz und die Form von Backwaren. Die US-Weltraumbehörde NASA sagt, der Ofen soll außerdem dafür sorgen, dass sich das Team auf der Raumstation mit mehr frischem Essen, im Sinne von frisch zubereitet, ernähren kann. Das bringe der Crew im Weltall sowohl psychologische als auch physiologische Vorteile. 3D-Drucker werden schon für alles Mögliche genutzt, auch in der Medizin. Zum Beispiel für Prothesen, Knochen und sogar für Hornhaut. Schwieriger ist es, Gewebe und Organe mit einem 3D-Drucker herzustellen. Aber dafür könnten jetzt chinesische Forschende die passende Methode gefunden haben, wie sie im Fachmagazin Advanced Materials berichten. Bisher ist es schwer, Blutgefäße oder komplizierte Organe wie die Luftröhre und den Magen nachzubilden, weil sie im Schicht-für-Schicht-Druck ein stützendes Gerüst brauchen, das hinterher fast unmöglich entfernt werden kann. Deshalb haben Forschende schon erfolglos damit experimentiert, diese Grundgerüste zu ersetzen durch eine Flüssigkeit, die später einfach abläuft. Das chinesische Team sagt jetzt, das könnte doch funktionieren. Und zwar mit wasseranziehenden flüssigen Polymeren. Die bilden nämlich eine stabile Membran, wenn sie aufeinandertreffen. In Versuchen konnten die fertigen Flüssiggerüste bis zu 10 Tage lang ihre Form behalten. Und in dieses Gerüst wurde die übrige Struktur wie eine Art Tinte injiziert. Die kann später aushärten, wenn ein Kunststoff reingespritzt wird. 6 Jahre lang haben Forschende in einem verlassenen Atombunker in Polen tausende Ameisen untersucht, die dort abgeschnitten von jeglicher Nahrung und ohne Ausweg nach draußen lebten. Die Tiere waren über einen Lüftungsschacht in den Bunker gefallen. Jetzt konnten sie wieder nach Hause, zu ihrem Heimatnest im Wald oberhalb des Bunkers. Dafür hat das Forschungsteam einen provisorischen Holzsteg in den Lüftungsschacht gelegt, sodass die Ameisen wieder rauskrabbeln konnten. Die Waldameisen im Bunker hatten die Wissenschaft im Jahr 2013 vor ein Rätsel gestellt. Tausende Arbeiterinnen lebten dort, umgeben von hunderttausenden Ameisenleichen. Später fanden die Forschenden raus, dass die Ameisen überleben konnten, weil sie sich offenbar von ihren toten Artgenossen ernährt haben. Und weil immer wieder Ameisen in den Lüftungsschacht reinfielen, ging der Kolonie auch nie der Nachschub aus. Zugvögel finden auf ihrem Weg in den Süden immer weniger Rastplätze. Und das liegt am Klimawandel. Darauf weist Lars Lachmann von der Naturschutzorganisation NABU hin. Betroffen sind vor allem Wart- und Wasservögel auf dem Weg in ihre Winterquartiere. Denn in vielen Regionen regnet es inzwischen zu wenig und die Trockenheit nimmt zu. Dadurch trocknen immer mehr Gewässer und Sumpfgebiete aus. In Küstennähe sorgt außerdem der steigende Meeresspiegel dafür, dass die Böden zunehmend versalzen und die Vögel weniger Nahrung finden. Viele Tiere sind auf ihrer Zugstrecke inzwischen unterernährt. Hinzu kommt, dass auch die Landwirtschaft immer mehr Flächen nutzt, sagt Hans-Günther Bauer vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee. Deshalb gehen den Zugvögeln die Rastplätze aus und Alternativen gibt es kaum. Ein weiteres Problem ist laut NABU, dass sich die Sahara immer weiter ausbreitet. Denn normalerweise fliegen viele kleine Vögel nonstop über Mittelmeer und Wüste bis in ihre Winterquartiere. Und das wird so immer schwerer für sie.
Deutschlandfunk Nova.